Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske zu einer Sendung mit viel Musik. Miroir, auf Deutsch Spiegelbilder. So hat der Komponist Maurice Ravel einen Zyklus von 5 Klavierstücken genannt. Entstanden 1905 zählt Miroir zu den Schlüsselwerken des französischen Impressionismus. Hier ist das dritte Klavierstück zu hören, Une Barque sur l'Océan, also eine Barke auf dem Ozean. Ein Musikstück, auf das sich der Filmemacher Christian Petzold jetzt im Titel seines neuen Films bezogen hat. Miroir numéro 3 heißt der Film nämlich, also Spiegelbilder Nummer 3. Über diesen Film wollen wir jetzt gleich sprechen. Er hatte nämlich beim Filmfestival in Cannes Premiere. Und dort bin ich jetzt verbunden mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus. Frau Nikodemus, das Klavierstück, das passt zum Film. Da geht es nämlich um eine Pianistin, die verkörpert wird von Paula Beer, einer Schauspielerin, die schon ganz oft mit Christian Petzold zusammengearbeitet hat, die hier die Hauptrolle spielt. Was ist denn Ihre Geschichte hier?
Ja, Paula Beer spielt Laura, eine junge Frau, die auf einer Landstraße in Brandenburg einen schweren Unfall überlebt, auf einer einsamen Landstraße. Und ihr Freund kommt dabei um und sie steht nun unter Schock und wird versorgt in einem nahen Haus. Und hier wohnt eine Frau, Betty, die ebenfalls irgendwie neben sich zu stehen scheint. Und Laura will erstmal dort bleiben und Betty willigt ein. Das ist die Handlung. Und Barbara Auer verleiht dieser Gastgeberin, dieser Betty, eine unglaubliche Präsenz, eine Wärme, aber auch eine somnambule Abwesenheit und Verlorenheit. Und ihr Mann, gespielt von Matthias Brandt, der verhält sich zunächst ja seltsam ablehnend gegenüber dem Gast. Auch der erwachsene Sohn wirkt irgendwie gehemmt. Und irgendwann redet Betty, alias Barbara Auer, diese junge Frau, gespielt von Paula Beer, eben mit falschem Namen an. Also dieser Film legt spannungsvoll verschiedene Fährten.
Die Auflösung wollen wir jetzt natürlich da nicht verraten, Nein. Aber trotzdem die Frage nach Thema bzw. auch Genre dieses Films. Ist das ein Psychothriller oder ist es ein Familiendrama?
Das ist vielleicht im besten Sinne ein Zwitter-Genre. Also Christian Petzold spielt hier, wie auch in früheren Filmen, mit Motiven des Märchens und des Gespensterfilms, also das Geisterhaus in der einsamen Brandenburger Natur, die wie unter einem lähmenden Zauber stehende Gastgeberin, ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Und diese Motive, die verwebt Christian Petzold zu einem leisen Psychodrama. Und der Titel Miroir numéro 3, der verweist nicht nur eben auf das gleichnamige Klavierstück von Ravel, das eben von Laura da auf dem verstimmten Klavier des Hauses gespielt wird, sondern es geht eben auch um die Spiegelungen von Traumata, um Verdrängung, um das Ungesagte in einer Familie. Und zugleich, das ist aber auch wichtig, dass man das auch so hervorhebt, ist es ein wunderbar leichter Film, also ein Sommerfilm, der übrigens gerade von der französischen Filmkritik wegen seiner lichten Ästhetik absolut gefeiert wird hier in Cannes.
Der Film von Christian Petzold läuft ja hier in Cannes in einer Nebenreihe. Er konkurriert also leider nicht um die Goldene Palme. Anders die Filme im Wettbewerb. Da waren ja jetzt auch schon einige Filme zu sehen. Und welche Highlights sind denn da bisher zu nennen?
Also ich würde auf jeden Fall den Film Addington von Ari Aster nennen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Highlight ist, aber der Film lässt mich nicht mehr los. Und der New Yorker Regisseur Ari Aster, der hat sich mit Horrorfilmen so eine Art Kultstatus erworben. Und dieser neue Film Addington im Wettbewerb, der spielt in einem gleichnamigen Kaff in der Wüste von New Mexico während der Pandemie. Und Joaquin Phoenix, der spielt dort einen dorftrottligen Sheriff. Und Emma Stone spielt seine Frau, eine Hobbykünstlerin. Und in diesem Kaff, da gärt wirklich der US-amerikanische Wahnsinn unserer Zeit. Also verschiedene Verschwörungstheorien und politische Haltungen, die prallen da aufeinander. Die ganze Craziness ist da. Querdenker, Abtreibungsgegner, Waffennarren, die Jugend protestiert für Black Lives Matter und will der Polizei die Mittel entziehen, wohlgemerkt in einem Ort mit 3 Polizisten. Mhm. Und jetzt versucht eben Joaquin Phoenix, Sheriff, dort Bürgermeister zu werden. Und als ihm das nicht gelingt, da verwandelt er sich in einen Wutbürger und Amokläufer. Und Addington ist wirklich vielleicht ein bisschen zu wirr, ein bisschen zu lang, aber es ist faszinierend, verstörend zu sehen, wie diese Mischung aus Frustration und Paranoia da in Zeitlupe in der Wüste explodiert.
Mhm. Wichtigster Premierenplatz beim Festival in Cannes ist ja der Samstagabend und da war gestern Nouvelle Vague zu sehen, ein Film von Richard Linklater. Ist das denn eine Hommage an Jean-Luc Godard, den ja, berühmtesten Vertreter der Nouvelle Vague-Bewegung im französischen Kino?
Ja, es ist eine Hommage an Godard, eine freudvolle, eine heitere Hommage und an seinen Film Außer Atem. Der Film hat ja 1960 die Nouvelle Vague begründet. Und Richard Linklaters Film erzählt die Entstehungsgeschichte, die Dreharbeiten von Außer Atem als Spielfilm, als französischer Film in Schwarz-Weiß. Und wenn man diesen Film sieht, dann versteht man wirklich, weshalb Außer Atem das Kino revolutioniert hat, also eine Regiebewegung begründet hat. Godard wird gespielt von dem französischen Schauspieler Guillaume Marbeck, der macht das ganz toll, imitiert auch so ein bisschen die Intonation. Und wir sehen jetzt, wie Godard mit Gene Seberg und Jean-Paul Belmondo eben einen Liebes- und Gangsterfilm inszeniert und dabei die bisherigen Regeln des Kinos über den Haufen wirft. Also er dreht ohne künstliches Licht, ohne Kulissen. Er geht nicht ins Studio, sondern auf die Champs-Élysées. Er setzt seinen Kameramann Roel Coutard in eine Lastenkarre und macht die Champs-Élysées, eben die beliebten Straßen, da zur, ja, zum Schauplatz und die Menschen zu Statisten. Es gibt kein Drehbuch. Die Sätze werden morgens im Café von Godard auf Zetteln notiert. Der Produzent Georges de Beauregard kriegt jeden Tag fast einen Herzinfarkt. Also Nouvelle Vague ist wirklich wie eine Revolution und dieser Film selbst versprüht den Geist eben der Nouvelle Vague, den Geist von Improvisation und von Kino und Guerilla. Und das ist natürlich ein ungemein unterhaltsamer Film. Genau der Film, mit dem Kahn sich gestern Abend hier auf dem roten Teppich ja präsentieren konnte und das Kino und sich selbst feiern konnte.
Ja, vielen Dank. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus war das live von den Filmfestspielen in Cannes. Christian Stückel. Das ist nicht irgendein deutscher Theatermacher, sondern er ist geboren in Oberammergau und seit 1990 leitet er die dortigen Passionsspiele, bei denen er nur mitmachen darf, wer entweder aus Oberammergau stammt oder seit mindestens 20 Jahren dort lebt. Alle 10 Jahre finden die Passionsspiele statt, also zum nächsten Mal 2030. Ansonsten ist Stückel noch Intendant am Münchner Volkstheater. Da kann er sich rühmen, seit seine Inszenierung vom Brandner Kasper dort überaus erfolgreich läuft. Seit 20 Jahren schon. Ein bayerischer Klassiker ist das über einen Mann, der eigentlich sterben müsste, aber den Tod beim Kartenspiel betrügt. Und auch an anderen Häusern inszeniert Christian Stückel, jetzt zum Beispiel am Staatstheater Hannover. Und zwar hat er dort die Oper Der Rosenkavalier rausgebracht von Richard Strauss. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war bei der Premiere gestern Abend dabei. Herr Friedrich, die Oper wird als Komödie für Musik bezeichnet. Nun hat Christian Stückel allerdings gesagt, er habe die Komödie im Stück nicht entdeckt. Ist also eine Tragödie draus geworden?
Also in der Oper spricht man ja schon von einer Komödie, wenn alle überleben. Die überleben alle, also er bringt da niemanden überraschend noch um im Finale oder sowas. Er hat auch das im Vorfeld schon gesagt in einem Interview, offenbar relativ früh. Und ich kann Sie beruhigen, in dieser Geschichte von einem zu Ende gehenden Verhältnis zwischen Marschallin und Octavian und einer neuen Liebe zwischen Octavian und Sophie, die ja mit diesem Grobian, dem sexuell Übergriff, Grobian Ochs auf Lerchenau verheiratet werden soll, da findet er schon wahnsinnig viel komödiantisches Potenzial und manches fügt er auch hinzu und sogar das ist sehr geschmackvoll und sehr genau dosiert.
Das Stück spielt in einem Wiener Fantasie-Rokoko der Maria-Theresia-Zeit. Lässt es Stückel denn dabei?
Er verlegt es gemeinsam mit seinem Ausstatter Stefan Hageneyer in die Gegenwart, in ein Hotel. Das haben schon andere vor ihm gemacht. Ist keine ganz schlechte Idee. Er mit Hageneyer verlegt es auch in den Kostümen in die Gegenwart. Für die Frauen mitunter sehr unvorteilhafte Kostüme und wirklich hässliche Perücken. Man muss es dann doch noch mal sagen, dass das echt störend war. Aber ja, spielt in der Gegenwart. Es werden Handyfotos gemacht. Es spielte einmal im Poolraum dieses Hotels und wer da aus dem Wasser kommt, wer wen trifft und in wirklich komische Situationen kommt, das ist schon schön gemacht.
Im Finale heißt es da, es war alles nur eine Farce. Aber dabei geht es ja auch um Seitensprünge, aber nicht nur, eben auch um sexuelle Belästigung, um sozialen Druck und emotionale Erpressung sogar. Sieht man denn davon was in Stückels Inszenierung auch? auch?
Ja, durchaus. Martin Summer ist der Ochs auf Lerchenau, ein großer, kräftiger Mann, der alles anfassen muss, was irgendwie weiblich daherkommt. Und ein Großteil der Komik kommt ja daher, dass Octavian sich zwischendurch mal als Frau verkleidet. Er also einem Mann hinterher steigt. Aber das ist nicht nur lustig, was er mit den Frauen macht. Alle sind so ein bisschen angewidert. Sophie wehrt sich dann auch dagegen sehr zurecht. Und da werden dann die Abgründe im Stück doch auch aufgemacht. Und die tiefe Melancholie, die in dieser endenden Liebe zwischen Octavian und der Marschallin ja aufdämmert und wie sie damit umgehen. Anne-Marie Stanley ist dieser Octavian. Tolles Timing, tolle Blickdramaturgie. Das erinnert an die ganz großen Charlie Chaplin-Filme, der ja bei aller Komik auch immer diese Melancholie, diese Traurigkeit transportieren konnte.
Ist denn das Ganze dann auch musikalisch gelungen in Hannover?
Ja, unbedingt. Stefan Silias ist der Generalmusikdirektor dort. Das Niedersächsische Staatsorchester spielt hinreißend für ihn. Martin Summer, ich habe ihn schon erwähnt, ist ein toller Ochs. Wir hören mal in die Walzerfolge rein. Da geht's also munter drunter und drüber, aber eben nicht musikalisch. Keandra Howarth ist die Feldmarschallin, die auch diese ganze Traurigkeit transportieren kann. Und Meredith Wohlgemuth, eine ebenfalls in diese stratosphärischen Höhen hochgehende, sehr gute Sophie. Und all die kleinen Rollen auch wirklich schön besetzt. Ich kann sie hier jetzt nicht mehr alle nennen, aber ein italienischer Sänger, der das wunderbar macht, sei stellvertretend genannt Marco Lee.
Soweit die Neuinszenierung der Oper Der Rosenkavalier von Richard Strauss in Hannover. Herr Friedrich, wir wollen aber heute noch über was anderes sprechen. Gestern Nacht, da ist nämlich etwas Außergewöhnliches passiert. Da hat ein Opernsänger den Eurovision Song Contest gewonnen. JJ für Österreich. ESC-Sieger JJ ist ein Countertenor, 23 Jahre alt, und er arbeitet am Wiener Opernhaus. Herr Friedrich, kannten Sie den JJ vorher schon?
Nein, ich hatte den Namen ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Es wird jetzt auch so ein bisschen so getan, als wäre er der Star der Wiener Staatsoper. Er war dort in der Opernklasse. Er studiert jetzt bei Linda Watson, einer sehr guten hochdramatischen Sängerin, die auch eine tolle Lehrerin ist. Ich habe sie ein paar Mal erlebt, wie sie mit jungen Studierenden arbeitet. Und ich muss sagen, ich habe es mir dann nach der Oper gestern angehört und angesehen und hatte auch richtig gute Laune beim Schauen. Da ist also jemand, der offenbar singen kann.
Gibt es denn viele Countertenöre auf diesem Niveau im deutschsprachigen Raum?
Also von den Jungen fallen einem zum Beispiel die Namen ein Nils Wanderer, Philipp Martmann oder ein Österreicher Alois Mühlbacher. Da hat sich ungeheuer viel getan. Herr Cutting ist ein junger englischer Countertenor, den ich kürzlich gehört habe. Hugh Cutting, auch eine reine Freude. Also das ist nicht mehr dieses etwas spröde, hohe Krähen, sondern das ist inzwischen ein Stimmfach, das man mit größter Freude hören kann, weil sich da in Sachen Virtuosität sehr viel getan hat.
Es ist ja auch ungewöhnlich, dass dann jemand, der aus dem klassischen Fach kommt, zum ESC sich anmeldet. Oder ist das auch gar nicht so ungewöhnlich?
Also unter den Jüngeren, wenn man sich jetzt mit Studierenden an den Musikhochschulen auch international unterhält, da sind die Genregrenzen längst nicht mehr so starr. Da probieren die sich auch in anderem aus. Hat natürlich auch was mit Zeit mit Popularität und mit dem Geld nicht zuletzt zu tun. Aber man hat ja bei JJs Auftritt auch gesehen, dass der schon eine ungeheure Freude hatte an dieser wahnsinnigen Reaktion in der großen Halle. Selbst ein vollbesetztes, begeistertes Opernhaus kann da natürlich nicht mit. Und auch sowas suchen Künstler natürlich.
Also werden wir von JJ ja vielleicht auch in unserer Sendung nochmal hören. Das waren Informationen von unserem Opernkritiker Uwe Friedrich. Bequem im Theatersessel sitzen und entspannt verfolgen, was auf der Bühne da so passiert. Das ist beim Performance-Kollektiv Signa in der Regel nicht möglich. Wer zu einer Signa-Produktion ins Theater kommt, der muss schon etwas selbst erleben wollen. Vor fast 20 Jahren ist diese Theatertruppe von Signa Sörensen und ihrem Ehemann Arthur Köstler in Deutschland bekannt geworden mit der Produktion Die Erscheinungen von Martha Rubin. In einer Kölner Halle wurden damals eine Art Containerstadt. Viele Häuser wurden da aufgebaut, bis zu 30. Und das Publikum, das konnte quasi teilnehmen am Leben der Menschen dort. Das letzte Jahr heißt jetzt die neue Produktion von Signa, die bei den Wiener Festwochen Premiere hatte. Versprochen wurde eine 6-stündige Zeitreise ans Ende des eigenen Lebens. Eine Erfahrung, für die man sich umziehen musste. Und auch Handys wurden für alle, die dabei sein wollten, sicher verwahrt. Unser Theaterkritiker Michael Lages hat sich trotzdem reingetraut.
Der pflegebedürftige Herr Kranz bin ich für knapp 6 Stunden an diesem Tag in Wien im Haus des letzten Jahres, meines letzten Jahres vor dem Sterben. Mit mir sind da 60 Menschen, die die gleiche Erfahrung durchmachen und etwa genauso viel Personal vom Signa-Kollektiv. Plötzlich habe ich eine Tochter. Sie besucht mich, hat ein Kind auf dem Arm, eine Puppe, und macht mich zum virtuellen Opa. Und der Trick, mit dem sie mich hineinzieht in Signas Performance, könnte ja einfacher gar nicht sein. Sie konfrontiert mich mit einer Geschichte, von der ich selber wirklich gar nichts weiß. Ich bin nicht mal Vater, geschweige denn Opa. Und auch als Herr Kranz könnte ich mir zwar eine gemeinsame Familienerinnerung zusammenfabulieren, aber immer könnte meine Tochter sagen, aber Papa, so war's doch gar nicht. Die Spielsituation ist perfekt. Ich bin zum Patienten verwandelt worden, der sich an nichts erinnert, und ich muss die Rolle akzeptieren. So funktionieren magische Tricks aus der Werkstatt von Signa und Arthur Köstler. Sie verschlingen uns, sie löschen uns aus und erfinden uns neu, ob wir wollen oder nicht, denn nicht mitmachen, nur zuschauen, geht nicht. Effektiver lässt sich Immersion, dieses im Übermaß bemühte Modewort, kaum realisieren. Die Simulation eines Lebens ist hier komplex, kompakt und komplett.
Sie haben die Simulation das letzte Jahr gewählt, weil Sie alle hier bereit sind, sich in Ihr letztes Lebensjahr hineinzuversetzen.
Wie fast immer bei Signa beginnt auch das letzte Jahr mit Erklärungen. Die Firma mit dem sprechenden Namen Lethe erklärt uns, wie die Simulation funktioniert. Dann bekommen wir neue Klamotten im passenden Outfit für Krankenhaus, Pflegeheim oder Reha-Klinik und werden fortan gnadenlos fürsorglich betreut. Nicht mal die Benutzung von Toilette und Waschbecken wird uns mehr allein zugetraut.
So, Herr Kranz, wir können schon mal die Ärmel hochkrempeln. Ja?
Gut. Gymnastik steht auf dem Tagesprogramm, Gesprächstherapie und auch, ganz besonders schlimm, Flötenmusik. Ab und zu nehmen uns echte Insassen, also Teile der Simulation, bei der Hand. Sie sind Menschen, also Patienten wie wir. Drumherum lärmt es unablässig. Draußen nämlich herrscht Bürgerkrieg in den Wiener Bezirken. Auch meine Tochter hat mir davon erzählt. Plötzlich müssen alle evakuiert werden. Und gegen die Angst vor Bomben beten wir an, im Chor der Pflegebedürftigen.
Wir sind hier, um zu bleiben. Solange ein Herz schlägt.
Solange ein Herz schlägt.
Irgendwann kommt auch der erwartete letzte Moment. Einer vom Simulationsmanagement stürmt herein und teilt uns mit, dass wir nun tot sind. 3, 2, 1, 0. Und gemeinsam, Hand an Hand, wandern wir zum großen Abschiedsritual.
Ich bin nicht getröstet. Ich bin nicht vergangen.
Eine extrem schöne Frau, als sei der Tod Verführung pur, singt hier davon, dass sie im Tod nicht getröstet sei und nicht vergangen sein wolle. Die Toten, also wir, beginnen uns mitsingend zu wehren. Und auch die Simulationspolizei scheint angesteckt zu werden. Mit deutlichem Druck treibt sie uns hinaus aus der Simulation. Als wäre das Ritual des Sterbens, wie Signer es uns zeigt, ein ziemlich hoffnungsvoller Moment. Die Komplexität von Signers Simulationsmaschine ist grandios. Sie führt uns zu Selbsterkundungen, als wären es Beichten. Und dieses mehrere Dutzend Menschen starke Ensemble trifft uns in den aufregendsten, herausforderndsten Momenten tatsächlich mitten ins Herz. Kaum einem dieser Theaterwesen werden wir wieder begegnen auf Stadt- und Staatstheaterbühnen. Sie sind Spezialisten, denn auch fürs Theater erfinden Signer und Arthur Köstler, diese genialischen Gestalter entgrenzender Kunst, mit diesem herrlichen Ensemble eine Welt für sich. Sie nimmt uns auf und sie hat die Chance, uns auf Zeit zu verwandeln.
Unser Theaterkritiker Michael Lages hat in Wien an der neuen Produktion von Signer teilgenommen, einem Performance-Kollektiv, das ich übrigens schon mehrfach freuen durfte über eine Einladung zum Berliner Theatertreffen. Vielleicht ja nächstes Jahr wieder mit Das letzte Jahr. Die diesjährige Ausgabe des Berliner Theatertreffens geht jedenfalls heute zu Ende. Ein Festival, das weltweit einzigartig ist. Hier entscheiden nämlich keine Kuratorinnen oder Kuratoren über das Programm, sondern die Deutsche Theaterkritik. Dafür haben in diesem Jahr 7 Leute aus sage und schreibe 738 Inszenierungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 10 Theaterproduktionen ausgewählt und eingeladen. Und zwar die 10, die ihrer Meinung nach am bemerkenswertesten waren. Wie ist diese Auswahl in Berlin angekommen und wie steht es um das deutschsprachige Theater überhaupt? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Sie ist live aus Berlin zugeschaltet, wo die Jury gerade zum Abschluss des Theatertreffens nochmal über ihre Auswahl diskutiert. Frau Behrendt, wird denn da gerade gestritten oder ist man sich einig?
Also die Diskussion ist ja noch im Gange, aber von der Moderatorin sind bisher eigentlich kaum inhaltliche Fragen gestellt worden, sondern eher, wer hat sich wie oft durchgesetzt, was bedeutet überhaupt bemerkenswert, was ist thematisch zu sehen, über die Wirkung von Theater bei diesem Festival, also auch sein Aufprallen am Publikum ist da jetzt in der ersten Hälfte noch gar nicht gesprochen worden. Und das, finde ich, zeigt schon auch ein generelles Problem des Theatertreffens und auch anderen Festivals. Man bespielt sich in diesen Gesprächen leider viel zu oft selbst. Das weitere Publikum, die breitere Öffentlichkeit ist da doch eher außen vor.
Ja, heute Mittag ist beim Theatertreffen der Alfred Kerr Darstellerpreis verliehen worden. Ein wichtiger Preis, gerade für junge Schauspielerinnen und Schauspieler aus diesen 10 eingeladenen Inszenierungen. Wer hat denn diesmal den Preis bekommen?
Den hat die Österreicherin Carmen Steinert bekommen. Sie spielt in der Magdeburger Bühnenadaption von Kim de Lorisons Blutbuch unter anderem das Kind, das sein Ich da zwischen den Geschlechtern sucht. Und das ist auch ein toller Erfolg fürs Theater Magdeburg, das zum ersten Mal überhaupt beim Theatertreffen zu Gast war. Und der Regisseur Jan Friedrich hat dem Festival damit auch gleich ein Highlight beschert. Dass es jetzt aber kaum eine andere Inszenierung gab, bei der SchauspielerInnen überhaupt deutlich hervorgetreten wären, dann auch noch junge, müssen es ja sein, ist allerdings dann auch bezeichnend, finde ich, für das diesjährige Theatertreffen.
Inwiefern ist das bezeichnend? Was war das für ein Jahrgang diesmal?
Na, schon ein Jahrgang, bei dem es viele effektvolle Regiekonzepte zu sehen gab, das dem Schauspiel aber doch wenig eigenständigen Raum geboten hat. Das war zum Beispiel in Katie Mitchells effektgetriebener, sehr schwarzer, düsterer Fassung von Garcia Lorcas Bernarda Albers Haus der Fall und auch in Ersan Montags Inszenierung Double Serpent, so ein Grusel-BDSM-Kitsch mit vielen Oberflächenreizen. Also ich habe mich schon des Öfteren gewundert, durch welche schlichten Effekte sich die Jury da hat beeindrucken lassen. Diese thematisch düsteren Abende mit diesem drübergelegten Konzept, die fand ich tatsächlich am schwächsten. Daneben gab es aber zum Glück auch sehr explosive, lebensbejahende Inszenierungen, oft mit mehr Raum dann eben auch für SchauspielerInnen. Florentina Holzingers rauschhafte Skandaloper Sancta zum Beispiel, bei der eine lesbische Päpstin gefeiert wird. Das Gastspiel war übrigens ausgerechnet ausgerechnet am Tag der Papstwahl dann zu sehen, sehr passend. Unser Deutschlandmärchen von Hakan Savaş-Mitschan und eben auch das Blutbuch. Das sind Inszenierungen, die am meisten gefeiert worden sind, vermutlich auch, weil sie den Geschichten und den Figuren viel mehr Raum bieten, auf so eine zugängliche, spielerische Weise, die eben dann nicht nur für die Theaterbubble funktioniert.
Was sagt denn nun dieses Theatertreffen und dieser Jahrgang über den Stand des deutschsprachigen Theaters generell aus?
Na, es zeigt schon, dass das Theater nah an den gesellschaftlichen Themen und Befindlichkeiten dran ist. Also mit der pro-feministischen Florentina Holzinger, dann aber auch der Frage nach so patriarchalen Backlashs bei Katie Mitchell, mit Fragen nach Herkunft, Migration, familiärem Erbe, queere Identitäten waren große Themen, sind Themen, die die Literatur umtreibt, aber eben auch das Theater. Man könnte da allerdings deutlich mehr noch aus den eigenen Komfortzonen rausgehen in der Inhalt Auseinandersetzung, finde ich. Die Jury hat ja aber auch den Job, wirklich bemerkenswerte ästhetische Entwicklungen vorzustellen. Und da war zum Beispiel auch ein Stück eines jungen Kollektivs eingeladen, das ausschließlich im virtuellen Raum spielt. Also da geht man wie im Computerspiel mit VR-Brillen durch. Gleichzeitig arbeiten sich RegisseurInnen aber auch am künstlerischen Erbe ab, von Pina Bausch bis Bertolt Brecht. Also will sagen, man spürt eine starke Suchbewegung, vor allem bei jungen RegisseurInnen, womit man Menschen im Theater überhaupt noch erreichen kann. Und die digitalen Experimente werden da sicherlich zunehmen. Aber die gefeierten Inszenierungen, das sind schon die, bei denen man sich in Menschen auf der Bühne gespiegelt sieht und in deren Auseinandersetzung mit der Welt live und eben vor Publikum. Das kann dann eben auch nur das Theater.
Vielen Dank. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt war das vom Berliner Theatertreffen live, das heute Abend nach gut zwei Wochen zu Ende geht. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Sie beginnen mit dem Tod der österreichischen Schauspielerin Elisabeth Orth, deren Name untrennbar verbunden ist mit dem Wiener Burgtheater.
Dort spielte sie Hauptrollen unter Regisseuren und Regisseurinnen wie Peter Zadek, Georges Tabori oder Andrea Breth, die ja ganz unterschiedlich arbeiteten. Seit 1965 und dann über Jahrzehnte hinweg trat Elisabeth Orth am Burgtheater auf, in ihrer Geburtsstadt. 2017 hatte sie dort als 81-Jährige ihre letzte Premiere. Bevor sie ihre Theaterkarriere startete, trat sie aus den Fußstapfen ihrer berühmten Schauspielereltern Attila Hörbiger und Paula Wessely heraus, beide von Hitler und Goebbels verehrt, indem sie den Nachnamen ihrer Großmutter annahm. In der Nachkriegszeit spielte sie 10 Jahre in der Bundesrepublik, etwa in Ulm und Umgebung Schillers Johanna, der Jungfrau von Orléans, und dann am Münchner Residenztheater und am Kölner Schauspiel. 1965 kam Elisabeth Orth ans Wiener Burgtheater und blieb. Die letzten 10 Jahre ihres Lebens war sie dort die ernannte Doyenne, kümmerte sich um die Belange des Ensembles und repräsentierte die Burg nach außen. So auch in einem Gespräch in Deutschlandfunk Kultur im Jahr 2016 Elisabeth Orth über die besondere Art des Sprechens dort.
Wer sollte es denn weitertragen, die Kultur des Sprechens, wenn nicht die Schauspieler? Wir haben ein Riesenhaus zu bedienen. Wenn Sie unten auf der Bühne stehen und hinaufschauen, auf die Galerie, wie das bei uns heißt, dann glauben Sie, dass Sie nie verständlich sein können werden. So ging es mir beim ersten Vorsprechen. Es liegt lange zurück. Ich dachte, das schaffe ich nie. Die verstehen mich nie. Die sehen ja nur meine Fontanelle, die da oben. Nicht wissend, dass dort oben die beste Akustik des Hauses ist. Aber da bin ich erst später drauf gekommen. Auf jeden Fall war es verpflichtend für mich, von Anfang an sprechen können.
Mit dem Atem als Stütze. Österreichs Bundespräsident van der Bellen würdigte ihre schauspielerische Leistung und ihr humanitäres Engagement für eine gerechtere Welt. Eingesetzt hatte sie sich jahrzehntelang für Flüchtlinge und gegen Antisemitismus. Gestorben ist Elisabeth Orth gestern und wurde 89 Jahre alt. Heute war Internationaler Museumstag. Geöffnet hatten Museen und Gedenkstätten oft bei freiem Eintritt und zu Extraführungen. Beide luden ein, um ihre Bedeutung als Orte der Bildung, Erinnerung und Forschung zu unterstreichen. Der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus, Felix Klein, hat heute gegenüber der Welt angemahnt, KZ-Gedenkstätten bräuchten verlässlich Gelder und gut ausgebildetes Personal, denn sie seien zunehmend Angriffen und Provokationen ausgesetzt. Und Oliver von Wrochem sagte der Welt als Sprecher der AG KZ-Gedenkstätten, Vandalismus durch Beschädigungen von Gedenktafeln oder Leugnung der NS-Verbrechen stellen ein ernsthaftes Problem dar.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend, Bericht nach den Nachrichten unter anderem über die Amtseinführung vom Papst Leo XIV. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.